Frühjahr 2011 in Deutschland. Die Drogeriemarktkette Schlecker entwickelt einen neuen Claim.
Schlecker, for you, vor Ort.
Im Oktober 2011 ruft das Vertreter der Zeitschrift Deutsche Sprachwelt auf den Plan und sie protestieren in einem Schreiben gegen diese Sprachverleumdung. Der Firmensprecher von Schlecker, Florian Baum, retourniert das Schreiben sehr gekonnt, verweist aber unglücklicherweise darauf, dass das Motto ja den durchschnittlichen Schlecker-Kunden im unteren bis mittleren Bildungsniveau ansprechen solle. Ein Affront, der ein mediales Echo provoziert.
Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Wolfgang Lünenburger Reidenbach, einen schönen Gruß nach Hamburg. Servus.
Hallo Alex Wunschel, einen schönen Gruß zurück nach München. Und ich war ganz überrascht, dass deine Stimme immer noch so klingt, wie sie klingt, als ich dich heute hörte, weil wir uns gefühlt 23 Jahre nicht gesprochen haben.
Ja, ich bin nicht so gealtert, als dass mein Timbre sich in den Keller bewegt hätte. Das hat mit einem Event auch im Norddeutschen zu tun, nämlich in Berlin. Gestern war Publishers Night in Berlin und das ging dann doch etwas länger mit den ganzen Gesprächen und Kaltgetränken. Und ich bin vorhin erst zurückgeflogen. Aber wir wollen uns natürlich disziplinieren.
Und sofort ans Mikrofon geeilt.
Genau, ja, sozusagen. Denn wir haben an verschiedenen Ecken und Enden unseres unterschiedlichen Lebens auch so ein bisschen Hiebe bekommen. Und ja, die zartesten Hiebe waren die, ja, geht's jetzt weiter oder stirbt das Format, Bruhaha? Und ich musste dann auch immer, wie gesagt, einfach auch darauf verweisen, dass bei uns wahnsinnig viel los ist und wir müssen uns halt dann terminlich immer ein bisschen zusammenkämpfen. Und ich muss mich dann ja idealerweise auch hier im Homeoffice einfinden aufgrund des Sounds. Das kann ich im Büro nicht machen. Bei dir geht's heute, finde ich klasse. Du hast dich irgendwie in der Agentur versteckt, irgendwo in der Besenkammer oder wo sitzt du?
Ich habe zumindest einen Raum mit einer geschlossenen Tür gesucht und dort meinen Rechner reingestöpselt und das funktioniert ganz gut.
Und ja, ich habe mir jetzt auch ein neues Headset geleistet mit einem vermeintlich sehr guten Mikrofon und das heißt, wir werden uns also auf jeden Fall weiter um diese Brouhahas oder Social Media Aufreger kümmern und da grüßen wir natürlich alle treuen Zuhörer, bei denen wir jetzt immer noch in den Abonnements in iTunes lauern. Ich hoffe, wird sich gleich zeigen in den nächsten 3 Tagen, wie viele uns treu geblieben sind und die wollen wir natürlich nicht enttäuschen und heute gleich auch mal loslegen mit einer Episode, wir haben mehrere Themen eigentlich auf dem Tisch. Du hast sogar noch 2 Bonusthemen sozusagen, in denen ich nicht vorbereitet bin, aber eins wollten wir uns mal vornehmen, weil es ja doch durch den deutschen Fachzeitschriften Blätterwald gerauscht hat, das Thema, oder rauschte das Thema. Es handelt sich um Schlecker und dem unteren Bildungsniveau und aber auch der Art und Weise, wie Schlecker ja reagiert hat im Folge dieses ganzen kleinen Aufregers. Das wollen wir uns heute mal vornehmen. Lieber. Und freuen uns ganz kurz vorneweg natürlich über Feedback an feedback@bruhaha.de. feedback@bruhaha.de. Gerne auch einen kleinen Applaus und Dankeschön, dass wir wieder online sind. Sowas nehmen wir auch gerne.
Selbstverständlich. Und ich meine, dieser Steckerfall ist eigentlich auch super, weil er irgendwie so ganz untypisch verlaufen ist, oder?
Ja, also er holpert hier und da mal ein bisschen. Ich bin mir noch nicht so ganz mit mir im Reinen, wo jetzt eigentlich wirklich der große Brouhaha war. Das ist vielleicht eine Geschichte, die wir gerne diskutieren. Ich kann mal ganz kurz zusammenfassen, was passiert ist. Im April diesen Jahres zog Schlecker also mit der Agentur Grey in die tiefen Kämmerchen und hat sich einen neuen Claim ausgedacht. Der heißt For You. For Ort. Und der war im April und im Mai dann schon den ersten TV-Spots zu sehen als Abbinder und als Claim. Und ich hoffe, dass die deutsche Sprachwelt uns nicht zuhört, weil bei so viel Denglisch-Begriffen, wie wir die hier verwenden, ich glaube, da kriegen wir auch einen Brief. Ja. Wir sollten, glaube ich, unsere E-Mail-Adresse auch umbenennen von feedback@bruhaha in rückmeldung@bruhaha, oder? Was denkst du? Ich weiß nicht.
Ach, ich bin da inzwischen eigentlich relativ schmerzfrei.
Okay.
Also mir sind andere Sachen wichtiger. Gegenderte Sprache und so ein Kram. Auch das ist ja ein schönes englisches Wort. Ja. Da werden die Sprachpuristen wahrscheinlich, die hier schon das Wort Puristen wahrscheinlich nicht mögen, weil das ein lateinisches Lehnwort ist irgendwie
auch. Ja, man kann sich da echt ergötzen, ja. Auch eher schmerzbefreit war, wie gesagt, Schlecker und in der Kombination mit Grey, die gesagt haben, for you, for ort, ist doch ein schöner Claim. Nehmen wir jetzt. Kam allerdings auch so in verschiedenen Umfragen auf Horizont nicht wirklich gut an, dieses Denglische oder diese, wie die deutsche Sprachwelt sagt, dieses wie nennt es das, Globalesisch. Das kannte ich auch noch nicht, Globalesisch.
Ach, nee, das also, kannte ich auch nicht
vorher. Das ist so, dass so ein billiges Englisch sozusagen, nennen sie Globalesisch. Also auf jeden Fall haben sie...
Also das, was wir gebildeten Lingua Franca nennen würden.
Oh, jetzt muss ich googeln hier.
Oh.
Also der Claim wurde entwickelt im April, wurde im Mai eingeführt und dann war es ein bisschen ruhig geworden, bis ja eine Zeitschrift, die sich dann in Deutsche Sprachwelt ansässig in Erlangen, sich des Themas angenommen hat und die haben dann an Schlecker einen Brief geschrieben und haben gesagt, pass mal auf Leute, so ist das nicht wirklich unbedingt schön, was ihr da macht. Die haben dann also gegen diese Sprachverleumdung protestiert in aller Form. Hoppla, jetzt muss ich mal aufpassen hier, ein bisschen heller machen. Und ja, bekamen dann auch eine Antwort. Geschrieben haben sie am 23. Juli und 5 Wochen später hatte sich Florian Baum, der Leiter Unternehmenskommunikation von Schlecker, gemeldet per Brief und da eine etwas unglückliche Formulierung gefunden für die diesen Claim wohl verstehen sollen.
Ja, insbesondere, also er führt ja erstmal aus, dass er grundsätzlich irgendwie auch so ein Sprachpurist ist und sich mit Sprache und überhaupt und wahnsinnig gebildet ist. Er wirft dann ja auch so mit, glaube ich, so mit halblateinischen Sachen um sich. Mhm. Und weist dann aber darauf hin, dass das ja nur 5% der Bevölkerung betrifft und dass eben, wenn man sich die Kundenstruktur von Schlecker anguckt und das ist dann das Thema, aus dem heraus dann ja auch sozusagen das kam, was man möglicherweise vielleicht oder auch nicht als Brouhaha bezeichnen kann, dass eben Schlecker-Kunden ein unterdurchschnittliches Bildungsniveau haben und dass dieser Claim deshalb bei denen funktionieren würde. Also insgesamt eine, und das finde ich dann eher wirklich auch das Problem daran, eine ein bisschen verschwurbelte Argumentation in einem sehr länglichen Brief, oder?
Das schon, mir hat der Brief, aber in Summe muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gut gefallen. Also diese entzündet sich ja im Endeffekt eigentlich nur an dieser Formulierung beziehungsweise der Tatsache, dass dann, also zugespitzt formuliert, Schlecker ja seine Zielkunden eben im unteren bis mittleren Bildungsniveau sieht und das hat dann den einen oder anderen im verlängerten Sommerloch wohl dazu bewogen, mal gegen Schlecker zu schießen und zu sagen, sag mal, wenn ihr uns als praktisch als dumme oder beziehungsweise als oder Dummheit unterstellt bei euren Kunden, dann kaufe ich schon gar nicht mehr ein. Und dann ist das passiert, was mich, wie gesagt, so ein bisschen erstaunt hat, weil dann kamen, soweit ich das jetzt vom Timing her im Kopf habe, schon relativ schnell so die ersten Fachmedien mit auf den Plan, die das Ganze dann analysiert haben und da auf diesen, ich sage es mal ein bisschen provokant, auf diesen Zug aufgesprungen sind, weil eigentlich hätte man doch dann immer noch sagen können, mein Gott, ja, hat er sich halt verformuliert, der Herr Baum, aber das ist ja doch eher eine Mäuseflatulenz, also gibt's im Moment nichts Wichtigeres, oder? Ich weiß nicht, wie hast du das begriffen, warum? Und es ging ja durch den kompletten Blätterwald, auch bis Handelsblatt und Spiegel und was weiß ich nicht noch. Also nicht nur so Horizont Media und Werben und Verkaufen.
Ja, also das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert. Vielleicht liegt es daran, dass dieser Resonanzraum Social Media, dass es da eben viele Leute gab, die das weitergesagt haben, die einfach nur das Bild von diesem Brief, das war ja das Erste, was auftauchte in diesem Zusammenhang, dass dieser Brief ja als Bild von der Sprachwelt eben eingestellt wurde bei Facebook, glaube ich. Also das ist zumindest das, wie ich es dann am Ende mitbekommen habe. Dass der so ein bisschen die Runde machte und sagte, haha, was für Loser, ne? Die Schleckers da, die ihre Kunden für doof halten und so weiter und so weiter und so weiter. Sozusagen, also mein Verdacht wäre, dass diejenigen, die selber dann auch in dieser, ich sag mal, Social Media Welt so ein bisschen rumfuhrwerken, das Potenzial oder das Skandalisierungspotenzial dahinter für größer hielten, als es dann irgendwie am Ende wohl war, oder?
Da gleich mal eine Frage an dich. Ist denn heutzutage überhaupt nichts mehr heilig? Also muss man wirklich bei jedem Schriftwechsel eigentlich drauf gefasst sein, dass das Ganze irgendwo als Bild oder als Kopie auf Facebook landet und dann der Öffentlichkeit mitgeteilt wird? Weil es war wirklich so, wie du geschrieben hast. Also die deutsche Sprachwelt hat auf ihrer Facebook-Seite mit, ich glaube, da waren noch gar nicht so viel Fans drauf, das eben als Bild gepostet und das Feedback direkt online gestellt. Wie beurteilst du das eigentlich?
Naja, okay, darüber kann man geteilter Meinung sein. Das finde ich allerdings eher unproblematisch, weil ich meine, das ist auch nicht erst seit gestern eine Regel. Ne? Also jeder, der irgendwie länger als 3 Tage Kommunikation macht, weiß, dass er in schriftlicher Form nichts von sich gibt, was nicht auch veröffentlichungsfähig sein kann. Ne? Also es gibt diesen alten Spruch, alles, von dem du nicht möchtest, dass es morgen möglicherweise auf Seite 1 der New York Times erscheint, das schreibe nicht auf. Und genauso ist natürlich auch alles, was du nicht möchtest, dass morgen in Blogs, auf Facebook oder sonst wie erscheint oder womit du ein Problem hättest, wenn es erscheint, das darfst du nicht schriftlich machen. Und das ist ja ein Thema, das uns Kommunikatoren ja an allen Ecken und Enden immer wieder begegnet. Würde ich erstmal nicht problematisch sehen.
Ist es wirklich so? Ich meine, ich will mal jetzt mal ein ganz anderes Beispiel nochmal ins Gedächtnis rufen. Da hat die Taz Arbeitspapiere einer PR-Agentur veröffentlicht, die von 2008 bis 2009 damals Lobbyarbeit fürs Atomforum gemacht hat. Das war die Agentur Dickeling Arndt Advisors. So, da werden also quasi, da werden Konzeptausschnitte oder Arbeitspapiere.
Ja, Evaluations. In dem Fall war das die Präsentation, so wie es aussieht jedenfalls, die Präsentation, die Agentur nach Abschluss des Projektes dem Kunden gehalten hat.
So, und jetzt, und also ich meine, siehst du das immer noch so, also sagst du, ja, mein Gott, kann passieren? Oder?
Es darf nicht, also grundsätzlich darf das natürlich nicht passieren, aber ja, ich meine, so eine Evaluation macht jede Agentur für jeden Kunden wie so etwas dann entweder in digitaler Form oder auch in Printform sozusagen nach draußen sickert, das ist sozusagen in Anführungsstrichen Pech. Nur, wenn man sich das mal anschaut, ich weiß nicht, ob du dir dann das, was da im Rechercheblog der Taz auch verlinkt war, diese Präsentation auch angeschaut hast. Die Präsentation selbst ist, also selbst wenn man politisch anderer Meinung ist, aber ist sozusagen aus professioneller Sicht eigentlich komplett unproblematisch. Und man merkt ja auch daran, dass die Resonanz auf dieses Aufdecken ja auch eher überschaubar war, sag ich mal, dass sozusagen das Skandalisierungspotenzial dahinter auch nur begrenzt war. Grundsätzlich, glaube ich, müssen wir, die wir Kommunikation machen, immer damit rechnen, dass alles, was schriftlich vorliegt, raussickert. Was zum Beispiel einer der Gründe ist, warum wir massiv dazu übergehen, Kunden auch zu raten, tendenziell Sachen auch von sich aus relativ frühzeitig zu veröffentlichen und eben nicht so Geheimniskrämer zu sein bei vielen Sachen, bei denen es nicht notwendig ist.
Aber jetzt könnte sich ja dann zum Beispiel in dem Fall, ich versetze mich jetzt mal in die Lage von Florian Baum, der jetzt also auch diese Lektion gelernt hat, weil es wird ihm sicherlich nicht gefallen haben, dass dieser Briefwechsel jetzt ohne Absprache veröffentlicht wird und das auch noch auf einer Plattform, die mit dem Facebook-Effekt natürlich zu relativ schneller Weiterleitung verleitet auch, dass der sich natürlich auch sagt, in Zukunft, mein Gott, da antworte ich halt gar nicht mehr drauf. Ja, also
genau, das ist natürlich genau das Problem. Also ich muss mir als jemand, der das dann eben skandalisiert, natürlich auch ernsthaft überlegen, ob das sinnvoll ist. Also ob das sozusagen auch zur vertrauensvollen Arbeit miteinander irgendetwas zu tun hat. Auf der anderen Seite, der Herr Baum hat natürlich auch auf eine sehr suffisante und mit so einem arroganten, also so habe ich es empfunden, mit so einem arroganten Unterton geantwortet. Auch vielleicht auch so ein bisschen halb ironisch. Also
ja,
hat das auch provoziert.
Ne? Es war so ein bisschen Augenzwinkern mit dabei und das mag vielleicht natürlich manche Leute in Erlangen oder wo die entsprechenden Unterzeichner dieses Schriebs der deutschen Sprachwelt auch immer sitzen. Das mag die natürlich, das haben die vielleicht auch in falschen Hals bekommen. Ja, das kann durchaus sein. Also ich glaube, hier hat definitiv auch, und es konnte natürlich in dem Fall nicht stattfinden, was wir auch gerne immer raten, dann den direkten Kontakt aufzunehmen. Aber wenn du natürlich fast schon anonymisiertes Anschreiben bekommst, in dem der Vorwurf formuliert wird und dann mit die Unterzeichner sind Leser der Zeitschrift, dann kannst du natürlich, weißt ja auch nicht, wem du da direkt kontaktieren solltest.
Ja, also ich...
Die haben sicherlich einen falschen Hals bekommen, ich gebe dir recht, also mit dem Augenzwinkern war das Ganze formuliert, aber hat sich im Endeffekt an diesem Bildungsniveau im Endeffekt.
Ja, wobei auch das, also ganz ehrlich, wenn jemand, der, sag ich mal, in den letzten 3 Jahren mal an einem Schleckerladen vorbeigegangen ist, also allein nur vorbeigegangen ist...
Pass auf, was du sagst.
Nein, ich habe mir das sehr gründlich überlegt, was ich jetzt sagen will. Also vorbeigegangen. Die haben ja keine abgeklippten Fenster oder so. Also wer mal daran vorbeigegangen ist und dann überrascht ist, dass die Mehrheit der Käufer bei Schlecker mittleres und unteres Bildungsniveau hat, das finde ich total plausibel. Wer davon überrascht ist, muss doch unterm Stein gelebt haben. Also Entschuldigung, ich persönlich sehe auch nicht, wo da das Skandalisierungspotenzial ist.
Ich möchte auch mal einen draufsetzen. Also wir wohnen ja hier im schönen Nymphenburg und ich habe hier wirklich For You, For All zweimal innerhalb von, ich glaube, 500 Metern zwei Schlecker und da ist eigentlich so gut wie nie was los. Und da
ja, in meinem Speckgürtel ist Stadtteil auch nicht. Wahrscheinlich, vielleicht sind wir da auch irgendwie sozusagen in unserer Wohlstands-Arroganzblase gefangen. Das würde ich auch,
ich glaube, wir wollen ja auch nicht Schlecker bashen. Also ich glaube, das schon wieder ein englisches globalisiertes Wort. Also wir sind nicht prinzipiell gegen Schlecker, darum geht's nicht. Also nicht, dass uns da jetzt jemand falsch versteht. Ich glaube, die Kurve kriegt man nicht mehr.
Aber darum geht es doch auch gar nicht. Ich meine, der Laden strahlt aus und das ist doch auch sein Image. Meine Güte, so wie Aldi das Image hat, sie würden nicht werben und alles in billige Lebensmittel stecken, was nicht stimmt, so hat Schlecker das Image und so bauen sie es doch auch, dass sie irgendwie ganz viele Läden an jeder Ecke haben, dass sie Europas größter bla 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 sind. Ich meine, und dass sie halt eine verhältnismäßig billige Einrichtung mit einem verhältnismäßig kühlen Lichtkonzept haben, um eben zu sagen, okay, hier sind die Sachen auch billig.
Ja, und in Kritik waren natürlich auch die Arbeitsverhältnisse vor Ort. Also das hat sich ja über Jahre durchgezogen, deswegen haben wir dann auch die Kids sozusagen das Ruder übernehmen dürfen und versuchen, das auch rumzureißen. Also der Marke haftete schon eine etwas zweifelhafte Patina an.
Ja, zumal natürlich auch die Gewerkschaft, die in dem Bereich zuständig ist, auch Schlecker ja ganz massiv auch angegriffen hat über die Jahre. Und ich persönlich kann nicht beurteilen, was da dran ist und wer da recht hat und so weiter. Ja. Aber das heißt, dass sie einfach, dass dieses Ganze, und das ist sozusagen wahrscheinlich, würde ich annehmen, auch das, was so in Ansätzen zumindest so dieses Skandalisierungspotenzial dieser Sache hatte. Da kommt einer von einem Laden, von dem wir aus jahrelanger Berichterstattung und sozusagen Gewerkschaftspropaganda, nenne ich es mal, wissen, dass er ohnehin ein Schwein ist, kommt daher und beschimpft auch noch seine Kunden. Also ist er sozusagen ein doppeltes Schwein.
Zeigt das aber auch aus kommunikationsstrategischer Sicht, dass, und ich meine der Zeitraum von Mai bis jetzt eben November, als das Ganze aufgekommen ist, ist ja nicht allzu lang gewesen, oder Oktober, glaube ich, aber Schlecker hat ja auch schon in TV-Werbung investiert. Das heißt, der Imagewechsel sollte ja dort auch mit begleitet werden. Also das hat ja scheinbar noch nicht so richtig gezündet. Das heißt, der Sympathieaufbau hat noch nicht wirklich stattgefunden, der vielleicht eben dieses Skandalisierungspotenzial hätte etwas eindämmen können, oder?
Zumindest in einer bestimmten Zielgruppe, also in einer Zielgruppe, die auf Facebook aktiv ist und Kommunikatoren ist. Und ich meine, wie viele von uns sehen denn solche TV-Werbung außer auf YouTube? Also insofern...
ja, okay, guter Punkt. Ja,
also
ja.
Das, was mich halt an all diesen Sachen zunehmend nervt und weshalb ich dann ja auch immer mal die Frage stelle, ist eigentlich dieses Format Brouhaha im Sinne von Social Media Skandälchen eines, das auf Dauer tragfähig ist, ob wir nicht wirklich in so einer Informationselite oder uns selbst als Informationselite fühlenden Welt Sachen anders bewerten, als sie nachher draußen auf der Straße tatsächlich passieren. Also das ist bei nahezu allem, was wir ja bisher diskutiert haben, gab es ja null wirtschaftliche Ausführungen. Ich gehe sogar so weit, dass ich heute in so Krisenkommunikationsworkshops sage, es gibt überhaupt gar keine Social-Media-Krisen. Das ist ein Märchen, dass es das gäbe. Also ist es eigentlich mehr ein gefühltes Shitstormchen sozusagen in einer sehr, sehr überschaubaren Gruppe, die es zunehmend nicht mehr schafft, den nach draußen zu tragen.
Und jemand, die man ja...
Das ist eine interessante Frage, finde ich.
Und solange man immer noch auf Barcamps Leute mit Jacken mit der Tatze drauf rumlaufen sieht, dann merkt man ja auch, okay, also dann fehlt auch die letztliche Konsequenz.
Nicht mal innerhalb der Szene ist das so, hat das sozusagen dazu geführt, ne?
Ja. Das können wir uns auf jeden Fall mal vornehmen, dass wir uns, und wir sind jetzt, glaube ich, bei Brouhaha Nummer 28, 29 oder sowas. Also wir haben ja schon einige versucht zu analysieren. Ja, doch, das ist schon eine ganze Strecke. Cool, ja. Und dass wir uns einfach mal irgendwie in der nächsten Folge stichpunktartig nochmal die vornehmen, die wir da erlebt haben und wirklich mal schauen, gab es spürbare Auswirkungen oder nicht. Und ich bin da völlig deiner Meinung, das schön propagierte Beispiel damals mit Kryptonite, mit diesem Fahrradschloss, was zu einer Rückrufaktion geführt hat und damit zur Halbierung des Umsatzes, ist eigentlich eins der wenigen Beispiele, wo es wirklich einen wirtschaftlichen Schaden gab. Und da bin ich bei dir. Es sind schöne Aufreger, aber bleibt am Endeffekt was hängen dran oder nicht? Das würde mich schon.
Ja, genau. Und was mich halt auch interessieren würde, gerade wo wir jetzt sagen, Mensch, lass uns doch wirklich mal überlegen, ob wir es nicht, ich weiß, das habe ich auch selber ja schon ganz oft wieder versprochen, ob wir nicht wirklich nochmal wieder in der Regelmäßigkeit unseres netten Zwiegesprächs, das wir dann irgendwie über MP3s verteilen, machen. Also mich würde interessieren, wie du das siehst und vielleicht auch von der einen oder anderen Hörerin, wie die das sieht, ob wir vielleicht ein bisschen stärker darüber reden, wie eigentlich so Aufregermechaniken funktioniert haben in letzter Zeit und wie vielleicht auch Unternehmen darauf reagiert haben. Auch da gab es ja ein paar Fälle, du hast es am Anfang angesprochen, auch jetzt gerade so in den letzten Wochen, Telekom mit dem Fake-Account rund um Telekom hilft beispielsweise oder jetzt ganz aktuell in dieser Woche O2. Also ja. Ob wir vielleicht sozusagen, wir lassen es ein, wir nennen es weiter Brouhaha, gucken aber mal vielleicht, wie gehen eigentlich Unternehmen, Institutionen und so weiter um.
Wobei Brouhaha passt ja vom Begriff nach wie vor. Das heißt ja nichts anderes als Aufreger. Und das sind dann die Themen, die uns zugetragen würden, wie zum Beispiel aus Österreich jetzt gerade, dass der Bundeskanzler Faymann irgendwie seine Fans zusammen kaufen hat lassen auf der Facebook-Seite und dem Ach, fliegt echt? Jetzt kam ein Tipp aus Österreich. Das muss ich bloß nochmal aufbereiten. Es sind so eigentlich charmante Anekdoten schon fast eher, ja, die mal ganz kurz irgendwie den Schwung in Richtung Massenmedien schaffen, aber auch immer seltener, weil es versendet sich zunehmend und liebe Hörer und Hörerinnen, ihr habt es gemerkt, wir haben im Vorfeld diskutiert, ist das Format Brouhaha eigentlich so, wie wir es gemacht haben, noch das Richtige? Also ich würde sagen schon ja, weil wir haben, glaube ich, immer recht schön und brav versucht, die Mechanik nachzuvollziehen und genau herauszukristallisieren, was wurde falsch gemacht, was war das Momentum, das heißt, wodurch hat sich's einfach verstärkt und das denke ich schon, dass das nach wie vor noch tragfähig ist, ja.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die Unternehmen haben einfach auch dazugelernt. Ne? Also ich finde, Schlecker ist schon noch mal ein Spezialfall. Da gab es kein großes Momentum. Trotzdem würde ich persönlich sagen, ist da auch kommunikativ nicht alles so richtig gelaufen. Also ich fand dann den Blogbeitrag, den verlinken wir wahrscheinlich auch in den Shownotes nochmal, ne? Den Blogbeitrag dann auch eher eine Verschlimmbesserung, ehrlich gesagt, den sie hinterhergeschoben haben. Aber das Interessante ist, darüber hat sich dann keiner mehr aufgeregt. Also selbst Verschlimmbesserung der Situation hat dann nicht mehr
im Skandal, oder? Nicht ganz deiner Meinung, weil das war jetzt noch das fehlende Puzzlestück für diese gesamten, ja, für diesen Brouhaha. Denn soweit ich das richtig gelesen habe, gab es ja dann auch auf dem Blog, wie gesagt, eine Rechtfertigung beziehungsweise einen Kommentar von Schlecker eben zu diesem ganzen Vorgang. Und es wird hier irgendwo oder wurde irgendwo kolportiert, dass es angeblich von einer betreuenden Agentur so eingestellt wurde. Sprich, dass da der Florian Baum dann gar nicht mehr final an der Tastatur saß, sondern ein Peter Hacker von Compassion. Und ich hoffe, dass mir die Kollegen jetzt nicht böse sind, aber ich habe es irgendwo gelesen. Das Originalzitat folgt noch per Link. Sprich, wenn die Kunden gelernt haben, wie du vorhin gesagt hast, ist es wirklich immer noch so, dass es vielleicht dann sogar noch Kunden, dass es nur noch Agenturen gibt, die noch nicht wirklich gelernt haben, sich entsprechend dann zu dem entsprechenden Zeitpunkt vernünftig zu äußern oder nicht? Peter, nochmal ganz kurz zusammengefasst, also dieser Blogbeitrag hat ja dann im Endeffekt die Kritiker kritisiert, die niedriges Bildungsniveau mit Dummheit gleichstellen und die seien ja wohl dann selber aus einer etwaigen Bildungsniveau etc. pp. Also ich habe es gerade nicht vorliegen. Also praktisch die Kritiker mit kritisiert und das hat das Ganze schon nochmal angefacht. Ja, das war so das letzte Momentum.
Dann. Sie haben da natürlich auch, also jetzt in diesem Moment 236 Kommentare drauf. Das stimmt. Okay. An der Stelle würde ich auch sagen, genau deshalb hat dieser Blogbeitrag das Ganze auch nochmal verschlimmbessert, weil er, würde ich persönlich sagen, aber das ist natürlich dann auch immer nochmal Geschmackssache, einfach auch nicht stimmt. Ne? Also wenn man sich den Brief von dem Florian Baum anschaut, dann sagt er nicht explizit, unsere Kunden sind dumm, die wollen diesen Claim und die finden den lustig, auch wenn ihr Intelligenzbestien darüber die Nase rümpft. Aber Inhalt, ich meine, von der ganzen Machart erhebt er sich schon über seine Kunden. Und dann den Kritikern vorzuwerfen, sie würden die Engführung machen, darauf zu sagen, jemand mit mittlerem und unterem Bildungsniveau sei dumm und unterbelichtet. Also ich habe das schon so empfunden, dass der Baum das in dem Brief eigentlich nahegelegt hat und dass diese Interpretation nicht wirklich von der Hand zu weisen ist, oder?
Ich hänge noch gerade eher an, und jetzt hier steht es steht ja in dem Impressum Patrick Hacker, nicht Peter Hacker. Patrick Hacker ist verantwortlich im Sinne des Presserechts für diesen Schlägerblock und Adresse ist Compassion GmbH in Düsseldorf. Also, und dieser Patrick Hacker hat eben die eigentlich aus meiner Sicht verwegeneren Reaktionen gezeigt. Und da frage ich mich natürlich, wie weit kann sich eine Agentur über den Kunden erheben? Wenn nicht die Aufgabe eigentlich wäre, das Ganze soweit möglich auslaufen zu lassen und dich dann nicht dann nochmal nachzuschießen, ja. Also liebe Leute von Compassion.
Ja, klar. Ich meine, natürlich ist das der eine Punkt. Auf der anderen Seite haben ja in der Situation durchaus auch Leute, mit denen wir auch häufiger mal einer Meinung sind, irgendwie auch gesagt, Mensch, also irgendwie ein Schlöckerblock könnte im Prinzip hier eine Hilfe sein und so weiter. Aber, also, zumal sie das ja haben und wahrscheinlich war sozusagen aus dem, aha, hier entsteht was in Social Media, wir haben doch hier einen Blog, da machen wir mal was zu, ist der Gedanke an sich ja auch nicht absurd. Ich glaube, das, was da tatsächlich schiefgelaufen ist, ist, dass sie nicht mit sozusagen der Menschlichkeit rangegangen sind, zu sagen, ja, Entschuldigung, aber dieser Brief von Florian Baum, der war echt doof.
Ja, an keiner Stelle eigentlich.
Ja, und damit hätten sie, weil ich meine, natürlich, also der Baum hat mit allem recht, was er dort gesagt hat. Ne? Also es stimmt und ich würde das wahrscheinlich, wenn wir zu zweit irgendwie bei einer Tasse Tee und einem guten Buch zusammensitzen, auch so sagen. Aber Entschuldigung, es war trotzdem blöd, diesen Brief zu schreiben. Egal, wie recht er hat. Und das fehlte halt an dieser Stelle, sondern es wurde noch mehr Öl ins Feuer gegossen. Ich kriege dann nochmal irgendwie 240 Kommentare von Leuten, die es im Zweifelsfall vorher vielleicht gar nicht mitbekommen hatten. Ja. Also find ich eher so mittelgut.
Ist in Summe dann doch wieder ein Paradebeispiel, wie sowas laufen kann. Es gibt ja auch ein schönes Statement oder ein Nicht-Statement von Gray, denn Gray wurde dann auf Horizont befragt zu dem Claim und auch zu dem kleinen Brouhaha und Gray sagt ganz klar, dazu äußern wir uns gar nicht, wir erzählen, wie das war. Die haben aber auch nicht wirklich Partei ergriffen für Schlecker, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist eine ganz interessante Konstellation. Zwei Agenturen, die Kreativagentur, Werbeagentur, dann die PR-Agentur, die den Blog schreibt. Der entsprechende Autor, Patrick Hacker, legt eher nochmal nach, als dass er besänftigt oder beziehungsweise anrät zu sagen, okay, komm, sag mal richtig sorry und dann ist es vom Tisch. Also insofern schon eine schöne Geschichte. Also trotzdem, ich bleib dabei, ich verstehe nicht, warum das, wie gesagt, bis in alle Medien reingespielt wurde, das Thema, und da bin ich bei dir. Da gibt's also ein, wie nanntest du das Potenzial? Eine
Skandalisierungspotenzial. Ja, das ist im Moment vielleicht so ein bisschen mein Lieblingswort, weil ich mich halt auch viel so mit Fragen von was darf öffentlich sein, was darf nicht öffentlich sein an Informationen und so beschäftige im Moment einfach. Und meine These ist, je weniger Skandalisierungspotenzial ich biete, desto seltener werde ich wahrscheinlich skandalisiert werden von Medien und von anderen Leuten. Ja. Und dazu gehört natürlich, dass wenn ich nichts rausfinden kann, weil schon alles bekannt ist, kann nichts passieren. Ne?
Jetzt brichst du mir gerade, warst du kurz weg? Das heißt, das ist wohl scheinbar ein untrügliches, unsichtbares Signal meines Rechners hier, der sagt, okay, genug gelabert und dann wollen wir hier mal auch abbrechen. Ich bedanke mich bei dir, Wolfgang. Wir machen definitiv weiter. Wir werden uns schöne Themen nehmen. Ich bin nächste Woche in der Schweiz, habe aber ein bisschen Zeit zu schreiben und dann hoffe ich, dass wir uns zeitnah auf jeden Fall in dem Jahr noch vielleicht sogar ein, zwei Mal zusammenfinden und mit euch zusammen diskutieren.
Da.
Da verschwindet der Lüneburger in die digitalen Weiten des Netzes.
Auf Wiedersehen. Ich wünsche viel Spaß in der Schweiz.
Dankeschön. Tschüss, Servus.
Tschüss.
So, ich